Eins, eins, wunderbar. Guten Abend, auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich wieder bei euch sein darf. Es hat sich ein bisschen was verändert. Seit April des vergangenen Jahres, glaube ich, war es. Ich bin mit euch sehr intensiv verbunden, bekomme immer wieder gute Nachrichten, freue mich so sehr über das, was Gott bei euch tut und dass ich jetzt wieder eintauchen darf hier in die Atmosphäre der Gemeinde mit euch. Geistliche Gemeinschaft teilen darf. Das ist sehr ermutigend für mich. Ich freue mich so sehr, bei euch zu sein. Die Jugendgruppe hat sich ein bisschen verändert zum letzten Jahr. Ist ein bisschen gewachsen und ein bisschen älter geworden. Letztes Jahr war Freitagabend Jugendgruppe angesagt. Herzlich willkommen, all die über 20-Jährigen heute Abend. Das Thema hat sich ein bisschen verändert. Im letzten Jahr ging es um Leitertraining. Da haben wir einiges miteinander geteilt. Jetzt war so der Gedanke, ein bisschen der Gesamtgemeinde zu helfen, in Jesus zu wachsen. Thema Aufbruch, so als große Überschrift. Ich bekomme ja mit, dass ihr längst Aufbruch erlebt, dass sich vieles verändert, dass die Gemeinde wächst. Und sehe so ein bisschen meine Aufgabe darin, Öl aufs Feuer zu gießen, euch noch weiter zu ermutigen. Ich stehe jetzt heute vor einer großen Herausforderung. Immer wenn ich so nach links schaue, begegnen meine Blicke einer Person, die ich vor 38 Jahren zum letzten Mal gesehen habe, Wolfgang Keller, als wir noch damals gemeinsam Theologie studierten. Und das war ein Déjà-vu-Erlebnis, als ich gerade reinkam und ihn da sitzen sah. Auf einmal kommen tausend Erinnerungen hoch und ich muss jetzt die ganze Zeit meine Gedanken sortieren, um nicht in Nostalgien abzugleiten. Die Zeit vor fast 4 Jahrzehnten, da ist viel in der Zwischenzeit gewesen. Herzlich willkommen, Wolfgang. Und ich hoffe, dass der Heilige Geist mir jetzt hilft, mich zu lösen von dir und ihm zu folgen in seiner Führung. Ich möchte einige in diesen Tagen, heute und morgen dann besonders und dann auch am Sonntag, einige ganz fundamentale Wahrheiten ansprechen, so Selbstverständlichkeiten ansprechen, aber Selbstverständlichkeiten, die es wirklich in sich haben, die Sprengkraft haben, wenn wir nur wirklich begreifen, was sie so von Gott her beinhalten. Die einfachsten Wahrheiten, die Gott uns offenbart, sind ja tief und lebensspendend und kraftvoll. Manchmal nehmen wir das dann gar nicht so wahr und müssen das dann neu entdecken für uns. Diese fundamentalen Wahrheiten sind zum Beispiel die: Gott ist gut. Ich sage euch nichts Neues damit, oder? Aber die Konsequenz daraus, die ist spannend. Denn die heißt: Darum träume groß. Sei ein Mann, eine Frau, die eben in ihren Träumen, in seinen Träumen ausgeht von einem Gott, der wirklich gut geht und das gut ist und das wird einen Unterschied ausmachen. Oder wir werden nachdenken darüber, dass bei Gott nichts unmöglich ist und dass es darum wichtig ist, dass wir mutig vorangehen, dass wir fähig sind, für den Herrn, mit dem Herrn Risiken einzugehen. Ich denke, das ist ein wichtiges Thema für euch als Gemeinde gerade jetzt. Oder das Thema, dass Jesus am Kreuz für alles bezahlt hat. Kann jeder nur ein dickes Ausrufungszeichen machen, wissen wir doch schon längst. Aber die Konsequenz daraus ist, mach dich wirklich fest in ihm und vertraue darauf, dass auch das, was dein Leben ausmacht, in ihm komplett beantwortet ist und er für alles Sorge tragen wird. Berge dich in dem, was er am Kreuz getan hat. Ein ganz tolles Thema. Ich freue mich drauf, wahrscheinlich morgen Abend. Oder du bist in Gottes Augen wichtig, eine bedeutende Persönlichkeit. Und die Konsequenz daraus ist, darum diene gut und darum investiere dich in andere. Oder das Thema morgen Nachmittag, Jesus ist der Herr und darum suche das Reich Gottes. Wenn er der Kyrios ist, der Herr aller Herren, dann geht unser Christsein nicht darin auf, dass wir gute Zeiten mit Gott haben, sondern dann haben wir eine Vision und eine Mission für diese Welt. Wie gesagt, alles einfache Wahrheiten, aber ich verspreche euch, dass diese Wahrheiten es in sich haben und dass sie uns auf der einen Seite sehr ermutigen können, aber dass sie uns auch auf der anderen Seite sehr herausfordern werden. Und mein Gebet ist, dass der Herr euch innerlich bereit macht zu folgen, dass ihr hungrig seid, dass euer innerer Mensch aufmacht, auch wenn es vertraute Dinge sind, aber dass Gottes Geist sie ganz neu hineinlegen kann in unser Herz. Seid ihr dazu bereit? Lasst mich noch mal beten, dass wir eine gute Zeit jetzt haben. Herr Jesus, ich möchte das achten und ehren, was du an diesem Ort tust. Danke, dass du hier Woche für Woche aufschlägst, dass du dieses Haus hier, diese Gemeinde zu einem Tempel deiner Gegenwart gemacht hast. Danke für die vielen Gebete, die hier zu deinem Thron aufsteigen, für Glauben, für Gehorsam, für Treue. Ich danke dir für die Berufung, die auf dieser Gemeinde liegt. Und ich danke dir, Herr, dass ich hier jetzt hineinkommen darf. Und ich bitte dich, dass du mir hilfst, meine Geschwister zu segnen und zu ermutigen, dass wir einfach vor dir eine gute Zeit haben, dass wir deinen Pulsschlag wahrnehmen. Mein Wunsch ist, dass unsere Liebe zu dir größer wird in diesen Tagen, dass wir uns noch mehr faszinieren lassen von dem, was Nachfolge ausmachen kann, dass unsere Vision wächst und auch unsere Autorität in dieser Vision zu leben. Komm du von Anfang an hinein und diene uns. Bitte hilf, dass ich hinter deinem Wort zurücktreten kann. Du sollst in den Vordergrund treten. Es geht um dich. Es geht um deine Wahrheit. Und dadurch, dass du geehrt wirst, darum, dass du geehrt wirst. Ich segne jetzt jeden, der hier ist. Ganz bewusst entscheiden wir uns dazu, den Stress dieser Woche zurückzulassen, um jetzt einzutauchen in diesen Raum der Gnade, in diesen Raum der Liebe, in diesen Raum der Hoffnung, in diesen Raum des Glaubens. Komm du jetzt, Herr, und rühre du meine Geschwister an und salbe du meine Lippen, Herr, dass sie deinen Ruhm vermehren. Das bete ich im Namen Jesu. Amen. Wie angezeigt, Thema heute Abend, Gott ist gut, darum träume groß. Ich möchte dieses Thema entfalten an einem Text aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 10. Zwei Geschichten, die man normalerweise so separiert behandelt, aber ich möchte sie als Ganzes zusammennehmen. Das ist ja so grundsätzlich die Erfahrung. Wir können die Bibel immer so ausschnittweise lesen, meinetwegen nur einen Losungsvers nehmen und darauf dann unseren Tag aufbauen. Oder wir lesen die Bibel in ihrem Zusammenhang. Und je größer dieser Zusammenhang ist, umso mehr atmen wir etwas von dem Geist Gottes, der sich hier ausdrückt. Und dann ergänzen sich die Texte, die wir lesen. Und so geht es mir eben mit den beiden Geschichten, die in diesem jetzt euch vorgelesenen Text zusammengemischt sind. Markus 10, die Verse 13 und dann die folgenden Verse. Und sie brachten Kinder zu Jesus, damit er sie anrührte. Die Geschichte ist euch vertraut, nicht? Da sind Jesus mit seinen Jüngern unterwegs und Menschen suchen ihn auf. Und da sind die Mütter, die ihre Kinder irgendwie mit Jesus in Verbindung bringen wollen, weil sie spüren, was von dem Mann ausgeht, das ist so gut. Und wenn ich meinen Kindern etwas Gutes tun will, dann müssen sie an Jesus ran. Sie brachten also die Kinder zu Jesus, damit er sie anrührte, aber die Jünger fuhren sie an. Als aber Jesus das sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, lasst doch die Kinder zu mir kommen, wehret ihnen nicht, denn solchen gehört doch das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht aufnimmt wie ein Kind, wird dort nicht hineinkommen. Und er nahm sie auf seine Arme, legte die Hände auf sie und er segnete sie. Und als er auf den Weg hinausging, lief einer herbei, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn: Guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben erbe? Jesus aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott. Daher also die These des Abends: Niemand ist gut als nur einer, Gott. Die Gebote weißt du. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nichts vorenthalten und ehre deinen Vater und deine Mutter. Er aber sagte zu ihm: Lehrer, das habe ich alles befolgt von meiner Jugend an. Jesus aber blickte ihn an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eins fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben, und dann komm, folge mir nach. Er aber ging, entsetzt über das Wort, traurig weg, denn er hatte viele Güter. Und Jesus blickte umher und sprach zu seinen Jüngern: Wie schwer werden die, welche Güter haben, in das Reich Gottes hineinkommen? Die Jünger aber erschraken über seine Worte. Jesus aber antwortete wieder und spricht zu ihnen: Kinder, wie schwer ist es doch, in das Reich Gottes hineinzukommen. Es ist leichter, dass ein Kamel durch das Öhr der Nadel geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Sie aber gerieten ganz außer sich und sprachen zueinander: Und wer kann dann gerettet werden? Jesus aber sah sie an und spricht: Bei Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Amen. Soweit Gottes gutes Wort. Meine Themenformulierung besteht aus dieser äußerst simplen These, die Jesus hier selbst aufstellt: Gott ist gut. Das ist das Erste, was wir versuchen, unseren Kindern beizubringen, wenn wir ihnen etwas von Gott erzählen. Das ist die Grundüberzeugung, die wir atmen, von der wir leben. Ohne diese Grundüberzeugung würde das Christsein nicht funktionieren, würde das Christsein jeglichen Reiz verlieren und jegliche Begeisterung vermissen lassen. Diese Grundüberzeugung verdanken wir Jesus. Es ist seine These, dass Gott gut ist. Und er muss es doch wissen, denn er kommt von Gott. Er kennt das Herz Gottes. Er kennt den Pulsschlag Gottes. Er weiß, wer Gott ist von Ewigkeit her. Und er hat das erlebt, dass nie ein Schatten auf die Beziehung zwischen ihm und seinem Vater gefallen ist. Er lebte das: Mein Vater ist gut. Und damit vertrauenswürdig, durch und durch. Und dieser Jesus sagt von sich: Wer mich sieht, der sieht den Vater. Also, wer mich sieht, der sieht auch das Gutsein Gottes. Ich verkörpere es, weil der Vater und ich, wir sind eins. Und das heißt, wenn wir Jesus auf die Finger schauen, wenn wir nachfragen, wie stellt sich Jesus vor, wie stellt sich Jesus dar, dann können wir erwarten, dass wir etwas von dem Gutsein Gottes in ihm wiederfinden. Und im Anschauen Jesu wird dann diese Überzeugung genährt werden, dass Gott gut ist. Und darin können wir dann unser Leben festmachen. Wenn wir hier unseren Text anschauen, näher anschauen und die Art und Weise wahrnehmen, wie Jesus hier seinen Mitmenschen begegnet, dann ist das so eine ganz, ganz deutliche Sprache. Dann wird wirklich auf den Punkt gebracht, wie gut Gott ist. Und das möchte ich euch so vor Augen führen. Einige Beobachtungen aus diesem Text: Gott ist gut, weil er keine Unterschiede macht und an jedem Menschen persönlich interessiert ist. Eine ganz simple These, eine einfache Wahrheit und doch so eine geniale Wahrheit. Nimm das doch nochmal auf. Gott ist gut, weil er keine Unterschiede macht und an jedem Menschen persönlich interessiert ist. Wird in diesem Text dadurch deutlich, dass da auf der einen Seite Kinder sind, die im Kontext der damaligen Zeit nichts wert waren, die nicht Teil des gesellschaftlichen Lebens waren, einen völlig anderen Stellenwert hatten, als Kinder heute haben. Heute stehen Kinder im Mittelpunkt des Geschehens. Sie werden gefeiert, sie werden umsorgt, sie werden aufgebaut, sie kriegen alle Aufmerksamkeit und Wertschätzung dieser Welt in einem normalen Kontext. Damals liefen sie irgendwo mit, standen total am Rande, waren nichts wert, wurden von den Erwachsenen gar nicht beachtet. Warum ist das so revolutionär, was Jesus hier tut? Es war nicht nur so eine Laune seiner Schüler und Jünger, dass sie einfach die Kinder nicht an Jesus ranbringen, anlassen wollten, sondern das war Teil der Kultur. Die Kinder zählten nichts. Wie konnten diese Kinder dann zu dem großen Meister vorkommen? Ging gar nicht. Und Jesus stellt das alles auf den Kopf. Und nimmt die, die gar nichts zählen, und sagt, gerade die sollen zu mir kommen. Herrlich. Bei Jesus gibt es das nicht, diese Ausgrenzung. Jeder hat Zugang. Und im nächsten Moment ist es der reiche junge Mann, der zu Jesus will. Und wir lesen, dass Jesus ihn lieb gewann. Also es gibt keinen größeren Kontrast als dieses ausgestoßene Kind und diesen angesehenen, wohlbetuchten Mann, der gesellschaftliche Anerkennung hatte. Und Jesus hält diese Spannung aus und bringt beide in sich zusammen. Gott ist gut, weil er keine Unterschiede macht. Egal welche Hautfarbe, egal welchen Alters wir sind, egal welchen sozialen Stand wir einnehmen, egal welche Sprache wir sprechen. Egal wie unsere Vergangenheit ist, wir haben einen Platz im Herzen Gottes. Höre ich hier mal einen Amen? Kannst du es mal deinem Nachbarn sagen? Im Herzen Gottes ist Platz für dich? Eine ganz, ganz simple Wahrheit und doch eine so sensationelle Wahrheit. Und das genieße, das atme jeden Morgen, wenn du aufstehst. Im Herzen meines Vaters ist Platz für mich. Egal wie du dich fühlst, egal was du mitbringst. Und das macht das Geheimnis von Gemeinde aus, dass wir alle einfach nur teilhaben am großen Herzen unseres Herrn. Darin sind wir sicher. Eine zweite Aussage unseres Textes. Gott ist gut, weil er eine Beziehungsebene mit uns kreieren will, die geprägt ist von Leichtigkeit, von Unbeschwertheit und von Urvertrauen. Bekomme ich hier einen Amen von euch? Also ihr müsst euch jetzt darauf einlassen, dass ich versuche, ein bisschen mit euch zu kommunizieren. Ihr sollt mir nicht einschlafen nach einer langen Woche. Unglaublich. Ich hoffe, dass ihr das auch glaubt, was ihr gerade hier mit Amen bestätigt habt. Ich komme auf diese Idee, weil ich in Vers 14 lese, wie Jesus die Kinder auf seine Arme nahm, sie in die Hände auflegte und sie segnete. Und wenn er dann bei dem jungen Mann, diesem reichen Mann, zu diesem Ergebnis kommt, oder wenn das hier so von ihm beschrieben wird, dass er diesen jungen Mann lieb gewann. Was sind denn das für Bilder, die der Lukas hier benutzt, die hier auf einmal auftauchen? Jesus nimmt die Kinder auf den Arm, er segnet sie und macht genau das zum Vorbild für alle anderen. Und von dem jungen Mann heißt es, Jesus hatte ihn lieb. Das sind doch total persönliche Bilder. Jesus baut hier keine Distanzbeziehung auf, hier keine Geschäftsbeziehung ein, sondern es wird dieses ganz vertraute Wort Liebgewinnen benutzt. Und das kommuniziert doch etwas. Das kommuniziert eine Einfachheit, eine Natürlichkeit, eine Entspanntheit in der Jesus-Beziehung. Wenn du deine Gottesbeziehung als anstrengend empfindest, als kraftzehrend, als hier wird irgendwie Druck auf mich ausgeübt, als distanziert, als langweilig oder als unattraktiv, dann ist das ein sicherer Ausdruck dafür, dass bei dir irgendwas in deiner Geschichte mit Gott schiefgelaufen ist. Denn was andere ist das, was Gott will. Eine unbeschwerte, eine spannende, eine kraftgebende Beziehung zu ihm, die von Nähe gekennzeichnet ist, von Freiheit, von Freude, von Liebe. Das soll unsere Gottesbeziehung ausmachen. Und das ist doch ein guter Gott, oder? Der das zulässt. Ein Gott, der nicht will, dass wir den Kopf einziehen, dass wir mit gebeugtem Rücken einhergehen, sondern dass wir mit geradem Rücken, mit innerer Freiheit und Freude unser Christsein leben. In diesem Wissen, ich bin geliebt. Und dieser Jesus, dieser Gott lässt Nähe zu, lässt Geborgenheit zu, eine Liebesbeziehung. Je länger ich Pastor bin, umso größer wird meine Last für Gemeinde und besonders für die Gemeindeglieder, von denen ich empfinde, dass sie nicht wirklich angekommen sind im Herzen Gottes. In der westlichen Christenheit gibt es so viele religiöse Menschen und nicht wirklich Kinder des höchsten Gottes. Wisst ihr, was ein religiöser Mensch ist? Einer, der keine Herzensbeziehung zu Jesus hat. Einer, der nicht Gnade verstanden hat. Einer, der buckelt vor Jesus. Einer, der immer mit gebeugtem Rücken läuft, weil er immer empfindet, ich pack's nicht. Ich bring's nicht. Ich bin nicht gut genug, ich bin nicht fit genug, ich bin nicht begabt genug. Das, was Jesus von mir will, ist alles zu schwer. Ich leiste den Standard nicht. Ich muss irgendwie funktionieren. Aber es ist keine Liebesbeziehung, keine Vertrauensbeziehung. Und dann ist Christsein sowas von schwer und unattraktiv. Wenn dann von vorne irgendwie Vision gegeben wird und Leidenschaft für das Reich Gottes gepredigt wird, dann ist das alles nur Last. Was will der Pastor denn jetzt noch von mir? Mir steht's doch schon bis hier. Und all das, was wir so an ethischen Konzepten verkörpern und wenn wir beschreiben, was christliches Leben so ausmacht, wie unsere christlichen Moralvorstellungen sind, dann ist das alles schwer. Wie soll ich denn das leben? Weil ich lebe ja nicht aus dieser Liebesbeziehung, aus dieser kraftvollen Beziehung, wo ich es gerne tue, für Jesus tue. Ein ganz anstrengendes Christsein. Darum die herzliche Bitte. Wenn du diese Leichtigkeit und diese Freude und diese Freiheit in deiner Gottesbeziehung nicht kennst, dann glaube ich, dann ist da was nicht gut eingefädelt worden. Es gibt so manches religiöses, gesetzliches Christsein. Oder aber, es könnte sein, dass du noch gar nicht wirklich bei Jesus angekommen bist. Dass du noch nicht wiedergeboren bist, dass du noch nicht den Heiligen Geist empfangen hast. Man kann ja auch hier sitzen, einfach nur, weil man irgendwo spürt, Gott tut mir gut, die Menschen tun mir gut und ich bin irgendwie so in Gemeinde hineingerutscht und bin jetzt dabei. Aber ich bin noch nicht wirklich angekommen im Vaterherzen Gottes. Und daran hängt alles. Dass ich den Heiligen Geist empfangen habe, dass da diese Gewissheit in mir lebt, ich bin angenommen und geliebt, für meine Sünden ist bezahlt, ich werde bei der Wiederkunft Jesu bei ihm sein. Und ich bin sein Sohn, ich bin seine Tochter. Geh dem unbedingt nach, dass wir den Anfang nachholen, damit dein Christsein, deine Beziehung zu Gott dann wirklich von Leichtigkeit und Liebe und Schönheit und Harmonie und von Aufatmen geprägt ist. Okay? Jetzt kommt's. Ein dritter Aspekt. Gott ist gut, weil er uns kraftvolle Lebensordnungen mitgegeben hat. Im Gespräch mit dem jungen reichen Mann zitiert ja Jesus einige Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nichts vorenthalten. Ehre deinen Vater und ehre deine Mutter. Jetzt kommt's, könnte man sagen. Das soll ein guter Gott sein, der mir dann eine ganze Latte von Spielregeln mit auf den Weg gibt. Und das ist doch Lebensfreude raubend hier, wenn ich dann so eingetütet werde und wenn jetzt da lauter Gebote und Verordnungen auf mich warten und ja, ich dann alle Lebensfreiheit und Gestaltungsfreude verliere angesichts dieser Ansprüche Gottes. Genau das ist eben nicht gemeint mit den Geboten Gottes. Gott gibt uns seine Gebote nicht, weil er uns irgendwie klein halten will, uns manipulieren will, sondern weil Gott gut ist. Darum gibt er uns seine Gebote. Gott ist ein profilierter Gott. Ein Gott, der weiß, was er will. Und was mich noch so mehr begeistert, ein Gott, der in der Realität zu Hause ist und der uns in diese Realität hineinführt und uns hilft, in dieser Realität zu leben und der uns vor Illusionen bewahren will. Ein guter Gott, der klar kommuniziert und nicht hinter dem Berg hält oder unberechenbar ist. Also mein Gott will, dass ich ein optimales Leben führe. Er möchte, dass ich mich bewahre vor allen möglichen Abgründen, die in einer von Gott abgefallenen Welt auf mich lauern. Nachvollziehbar? Leben in dieser Welt ist gefährlich, oder? Aber nicht nur, weil die da draußen so böse sind, sondern weil mein Herz so verbogen ist. Es sind ja nicht nur die da draußen, es ist ja auch mein Herz, was kritisch ist. So, und weil ich mir meiner selbst nie sicher bin und weil das Leben in dieser Welt einfach schwierig ist, weil wir alle da ein Problem mit unserem Herzen haben, darum steckt uns Gott so einen Weg ab, gibt uns Leitplanken auf der Autobahn unseres Lebens, sodass wir wissen, wo es lang geht, Leitplanken, die uns Sicherheit geben sollen. Und das ist für mich Ausdruck eines guten Gottes. Er kennt die Realitäten des Lebens. Jesus ist Mensch geworden. Er weiß genau, wie sich das anfühlt, in dieser Welt leben und auskommen zu müssen mit Menschen. Und jetzt lässt er uns mit diesen Realitäten nicht alleine, sondern nimmt uns an die Hand und sagt uns, wie wir das Leben meistern können und wie wir einen Rahmen für unser Leben definieren können, indem wir sicher zu Hause sind, der uns Sicherheit gibt im Kommunizieren mit anderen Menschen, Sicherheit gibt im Familie aufbauen, Eheleben, ein Unternehmen führen. Seine Gebote und Lebensordnungen sind Ausdruck seiner ganz, ganz großen Liebe zu uns. Bekomme ich ein Amen?
Amen.
Was würde sich in dieser Welt verändern, wenn wir das doch nur begreifen würden? Es könnte das Paradies auf Erden sein. Und es wird das Paradies auf Erden sein, wenn er wiederkommt. Und wenn er uns so mit seinem Geist erfüllen kann und Sünde einfach nicht mehr Raum hat in dieser Welt, wenn wir dann in seinen Ordnungen leben, das wird das Paradies sein. Und wir werden ihn anbeten für die Wahrheit und Weisheit, die er hatte. Und wir werden sehr betroffen sein über all unser negatives Denken Gott gegenüber, wenn er so von uns oft als Spielverderber betrachtet wird. Ein vierter Gedanke. Gott ist gut, weil er uns dann unglaubliche Freiheiten einräumt und uns nicht zu unserem Glück zwingt. Das zeigt die Geschichte des jungen Mannes. Jesus gewann diesen jungen Mann lieb. Wenn ich jemanden lieb gewinne, dann möchte ich Beziehung haben, dann möchte ich mit ihm jetzt gemeinsam unterwegs sein. Und das war das, was Jesus auf dem Herzen hatte. Aber als jetzt dieser junge Mann sich anders entscheidet, was tut Jesus? Er lässt ihn los. Er manipuliert ihn nicht. Er zwingt ihn nicht. Er gibt ihn frei. Ist das nicht ein Ausdruck der Güte Gottes, dass er uns nicht manipuliert, nicht gängelt, sondern uns ernst nimmt als Persönlichkeiten und uns in diese Freiheit hineinstellt? Manchmal bete ich, Herr, ich kann mit dieser Freiheit nicht viel anfangen. Bitte leite mich doch so eng, so ganz nah bei dir. Es ist so schwer, in Freiheit zu leben, weil ich dazu neige, dann immer wieder auch die falschen Entscheidungen zu treffen. Aber Gott räumt uns das ein und zwingt und manipuliert uns nicht, lässt uns los. Und dann, das ist so ein bisschen Kontrast zu dem gerade Gesagten, in all dem ist doch Gott gut, weil er dann auch das Unmögliche möglich macht und Wege findet, sich Menschen mitzuteilen, die eigentlich gar nicht an ihm interessiert sind. Da sind seine Jünger ganz entsetzt und fragen sich ja, wie kann dann jemand überhaupt ins Reich Gottes kommen und Christ werden, wenn das ebenso schwierig ist, als reicher Mann den Weg mit Jesus zu finden. Und dann sagt Jesus ein Wort, das so geheimnisvoll ist. Bei Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Also ist es bei Gott auch möglich, dass ein reicher Mann, der eigentlich so mit sich selbst beschäftigt ist und seine falschen Ziele verfolgt, dass er doch durch die Güte Gottes eingefangen wird und den Weg mit Christus findet. Ein guter Gott, mit dem wir unterwegs sind. Ein vertrauenswürdiger Gott, der sich anbietet, der sich hingibt, der alles mit uns teilt, was ihn ausmacht, damit wir aufblühen und Menschen dieser Welt sein können, in den Realitäten dieser Welt. Aber nun kann man zur Auffassung kommen, dass solche einzelnen vorbildlichen Taten, die Jesus hier nun so einbringt in diese Beziehungen, nicht unbedingt etwas über das Wesen Gottes selbst aussagen müssen. Gott könnte ja, Jesus könnte ja ab und zu gut aufgetreten sein, sympathisch, attraktiv, aber in seinem Wesen am Ende doch unberechenbar sein. Denn das ist ja unsere zwischenmenschliche Erfahrung, was wir so miteinander erleben. Da kann der bösartigste Mensch ganz lichte Momente haben und sich dann gut präsentieren, aber im nächsten Moment wird uns klar, dass das ein Mensch ist, dem wir nicht trauen können. Die KZ-Offiziere da, die haben Menschen in den Tod geschickt mit der größten Brutalität, sind abends nach Hause gegangen und haben ihren Kindern Gute-Nacht-Geschichten erzählt und ihnen einen Kuss auf die Stirn gedrückt und waren ganz nett und umgänglich. Und am nächsten Tag waren sie nicht mehr bei sich, sondern ein Spielball des Bösen. Also, was jetzt? Gut oder nicht gut? Ist Gott wirklich gut oder handelt er ab und zu nur gut? Kann ich mich wirklich auf ihn verlassen? Diese Antwort ist eben dann für viele Menschen nicht so einfach zu geben. Ich habe jetzt gerade eine junge Frau vor Augen in unserer Gemeinde, die sich so sehr Nachwuchs wünscht. Jung verheiratet, auch schon einige Jahre verheiratet und sie sehnt sich mit ihrem Mann nach eigenen Kindern. Sie bekommen keine Kinder. Und es reduziert sich alles auf die Frage, meint Gott es wirklich gut? Wir kriegen keine Kinder. Es kann doch nicht sein, dass Gott gut ist, wenn er uns das vorenthält. Also in diesen Lebenssituationen dann, die wir alle durchleben, gibt es immer wieder Momente, wo wir dann die Frage stellen, ist er denn jetzt wirklich gut? Und wir haben dann ja unsere eigenen Messlatten. Er kann nur gut sein, wenn er mir meinen Herzenswunsch erfüllt und ich ein eigenes Kind bekomme oder den Ehepartner bekomme oder die Arbeitsstelle bekomme. Und sofort ist die Frage, ja, ist er wirklich gut oder ist er nur manchmal wirklich gut, weil er so seine Lieblinge hat? Ist er wirklich gut? Diese Frage lässt sich schnell beantworten, wenn wir gerade so eine Glückssträhne haben, würde vielleicht unsere Umgebung sagen. Aber wenn du mittendrin stehst in den Problemen und dir so alles geraubt wird, als vor Jahren meine jüngste Schwester einen erbärmlichen Tod gestorben ist und alle in der Gemeinde haben gesagt, das kann nicht sein, weil sie eine so wunderbare Frau war, die die Liebe Jesu dermaßen ausstrahlte, dass es für alle einfach nicht nachvollziehbar war. Warum lässt Gott sie so lange ein jämmerliches Leiden erleben und einen jämmerlichen Tod sterben? Wo wir als Gemeinde gebetet haben wie die Weltmeister, über Monate, jede Woche. Ist Gott jetzt gut? Oder nur bei einigen wenigen, die seine Lieblingskinder sind? Diese Frage müssen wir beantworten. Und sie stellt sich in unserem Alltag. Als sie dann letztlich heimgegangen war, war ich absolut am Ende und musste ich mir diese Frage neu beantworten. Ist der Gott, den ich predige, wirklich gut? Könnt ihr diese Spannung nachvollziehen? Vielleicht kennt ihr sie ja schon längst, die Älteren unter uns werden sie auf alle Fälle kennen. Das sind die Realitäten unseres Lebens. Und jetzt gilt es hier, die Antwort zu finden. Was spricht dafür, dass er wirklich gut ist und nicht nur ab und zu mal nett handelt? Ich denke, die Antwort finden wir in der Person Jesu, in seinem Kommen in diese Welt und in dem Höhepunkt seines Wirkens im Kreuz Jesu. Da beantwortet sich diese Frage. Hier macht Gott auf eine Art und Weise deutlich, dass er uns liebt, dass er gut ist durch und durch. Größere Liebe, größere Zuverlässigkeit kann man nicht zeigen. Wenn jemand sein Leben gibt für einen anderen, und Jesus hat sein Leben für uns alle gegeben, das ist unüberbietbar. Die Frage ist nicht, ob Gott gut ist, weil er bestimmte Dinge in unserem Leben tut oder nicht tut, sondern die Frage entscheidet sich hier am Kreuz. Was heißt das Kreuz Jesu für uns? Das Kreuz Jesu heißt, ich erbe den Himmel, ich erbe die Ewigkeit, obwohl ich die Hölle verdient habe. Und Jesus macht mir die Türe auf und ich darf mich auf eine ewige Zukunft freuen. Meine Schwester, die damals diesen jämmerlichen Tod gestorben ist, sie ist jetzt beim Herrn. Sie weint diesem Leben keine Träne hinterher. Sie betet Jesus an. Sie ist vollendet. Meint Gott es gut mit ihr? Ja, was Schöneres als die Ewigkeit gibt es nicht. Das Heimgehen ist Gnade, sagt Bonhoeffer, ist Geschenk Gottes, sagt auch Paulus. Gott ist gut, auch in den Dingen, die uns nicht gefallen. In Jesus hat er so eine deutliche Sprache gesprochen. Und dieser Jesus geht mit uns durch all diese Krisenzeiten, in diesen unerfüllten Lebensmomenten. ist er mittendrin, weint mit uns, kämpft mit uns. Die letzten 10 Jahre meines Dienstes waren sehr herausfordernd. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe. So viele Lasten, die zu tragen waren, und die Gemeinde wuchs in dieser Zeit auch nicht. Und dann kommen so die liebevollen Hinweise Gottes in einer Anbetungszeit, bekomme ich so eine klare Antwort auf mein Schreien, warum sind diese Jahre so schwer? Und die Antwort kommt, dieses Zitat aus den Evangelien, wo Jesus sagt, Satan hat euch versucht zu sichten, dich, Petrus, wegzuziehen von mir. Und dann heißt es, aber ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Und auf einmal fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Diese harten, schweren Jahre, das waren Jahre, wo der Feind mein Leben attackierte, die Gemeinde attackierte. Und Jesus stand nicht einfach daneben und hat geschaut, mal sehen, ob er sich bewährt oder nicht. Sondern Jesus hat gebetet für mich. Und als ich das wahrnahm, ich konnte nicht, ich musste weinen vor Dankbarkeit und Freude. Ja, die Realitäten dieser Welt sind, dass wir angefochten sind, dass wir Niederlagen erleben, dass es schwer ist, dass uns das Wasser bis zum Hals steht. Aber dieser Jesus, der uns den Himmel erschloss, er ist da oben nicht zuschauend, sondern betet für dich und mich, dass unser Glaube nicht aufhört. Jesus ist gut. Und die beste Entscheidung deines Lebens, dich in Jesus festzumachen. Und jetzt keine Religiosität, sondern leidenschaftliche Liebe zu diesem Herrn. Und das Zweite, was so zeigt, dass er so unglaublich gut ist, dass er uns seinen Heiligen Geist schenkt. Und dass er uns damit Anteil gibt an all ihm, an all dem, was ihn ausmacht. Gott ist kein Gott, der so alles für sich behält und dann uns zumutet, hier irgendwie zurechtzukommen, sondern er gibt uns seinen Geist und damit gibt er uns Anteil an seinem, an seiner Wahrheit und an seiner Weisheit. Der Heilige Geist, der uns in alle Wahrheit führen will, sagt Jesus, der uns die Augen öffnet für die geistlichen Realitäten, der uns mit der Vollmacht Gottes ausstattet. Gott behält auch Vollmacht nicht für sich, sondern schenkt uns diese Grenzerweiterungen durch die geistlichen Gaben oder im Dienst, dass wir einfach spüren, da kommt eine Salbung von Gott her, die habe ich nicht aus mir selbst. Gott teilt sich mir mit, teilt das, was ihn ausmacht, damit mein Leben kraftvoller wird. Jesus kann sagen, ihr werdet die Zeichen tun, die ich tue. Und ihr werdet Größeres tun. Das ist so das Herz unseres Herrn, der sich freut daran, wenn wir so von ihm gebraucht werden, dass es den Anschein hat, dass wir mehr wirken konnten, als Jesus gewirkt hat in den 3 Jahren. Jesus ist nicht eifersüchtig. Er freut sich, wenn wir uns weiterentwickeln mit all dem, was er uns anvertraut hat. Gott ist gut. Lass uns mal 2 Minuten Zeit nehmen, einander zuwenden und einander das mal kurz erzählen. Wie erlebe ich das? Kann ich auf Gottes Gutsein vertrauen? Was spricht dafür? Was spricht dagegen? Wo trage ich vielleicht genau an dieser Frage Last? Gemeinde Jesu heißt nicht, dass wir jetzt alle hier Keep Smiling machen und uns nur auf die Schulter klopfen, sondern Gemeinde heißt auch, dass ich sagen kann, Leute, ich glaube das im Augenblick nicht. Meine Gefühle sagen mir was ganz, ganz anderes. Und dann heißt Gemeinde eben nicht, du bist ausgegrenzt, du glaubst nicht genug, pfui, sondern dann kommen wir an deine Seite. Und dann beten wir miteinander und dann tragen wir an dieser Last miteinander. Darum, lasst uns kurz mal austauschen, wie geht es uns mit dieser Frage? Ist Gott gut? Schafft ihr das? Ja. Ihr Lieben, wir machen weiter von hier vorne, wenn ihr einverstanden seid. Ich komme so gerne zu euch, weil Matthias mir immer sagt, ich darf mich hier entfalten. Ich habe keine Zeitvorgaben. Normalerweise müsste ich jetzt schon längst runter sein von der Kanzel, weil die Zeit überschritten ist, so die normale Zeit. Und er sagt, wir haben alle Zeit der Welt. Ich soll mich ausmehren unter euch. Also er ist schuld, ja. Ich kriege keine Prügel, er kriegt die Prügel danach. Ich möchte den zweiten Teil der These angehen und nach den Konsequenzen fragen. Wenn wir zu dem Ergebnis kommen, Gott ist gut, und wenn das so wichtig ist, dass wir das vor Augen haben, welche Konsequenzen ergeben sich da für unseren Alltag? Ich schlage zwei Schritte vor. Der eine Schritt soll uns noch ein bisschen helfen in diesen Auseinandersetzungen, indem wir den Kampf aufnehmen gegen den Unglauben, den wir besiegen müssen angesichts dieser These, dass Gott gut ist, und angesichts der Realitäten, in denen wir uns vorfinden. Wir finden ja Unglauben auf zwei Ebenen vor. Wir finden ihn in uns selbst vor und wir finden ihn in unserer Umgebung vor. In jedem von uns lebt dieses Potenzial eben des Misstrauens Gott gegenüber. Das sind die negativen Erfahrungen, die uns suggerieren, dass Gott es eben nicht gut mit uns meint. Ich habe das angedeutet. Das kann morgen früh hochkommen, wenn Gott uns anders führt, als wir gedacht haben. Aber dann leben wir auch in einer Gesellschaft, die uns permanent einer Gehirnwäsche unterzieht und uns vermittelt, dass Gott gar nicht existiert, dass seine Lebensordnungen eben nicht gütig sind und dass es gilt, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen oder dass es gilt, den Vater Staat alles machen zu lassen. Unglauben auf allen Ebenen. Wir leben in einer Kultur des Unglaubens. Und der Feind bombardiert uns ständig mit Unglauben und Zweifel und Skepsis. Darum müssen wir lernen, dem etwas entgegenzusetzen. Paulus sagt in Römer 12: Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Also es geht ständig darum, das eigene Denken zu verändern, wenn es noch nicht das Niveau der Wahrheit der Schrift hat. Oder es gilt eben, sich dieses zu bewahren, was wir begriffen haben, und es nicht wieder aushöhlen zu lassen durch das, was um uns herum geschieht. Und das ist möglich, wenn wir uns permanent eben der Wahrheit des Wortes Gottes aussetzen. Was ist das Geheimnis der ersten Gemeinde in der Apostelgeschichte? Dass sie sich so kraftvoll entwickeln kann, dass sie sich in all den Widerständen so weiterentwickeln kann. Ich glaube, ein Geheimnis ist, dass da in der Apostelgeschichte 2 steht, Vers 42, sie verharrten, also sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft und im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Das heißt, sie setzten sich ständig der Lehre der guten Wahrheit Gottes aus. Und das eben nicht nur einmal am Sonntagmorgen, sondern jeden Tag. Sie trafen sich hin und her in den Häusern. Nun ist das eine alte Leier, dass Christen die Bibel lesen müssen. Das sagt jeder Pastor jeden zweiten Sonntag und wir. Aber wir müssen es immer wieder sagen, weil das einer der Schlüssel ist, um in diesem Kampf bestehen zu können. Und ich selbst bin gerade mal wieder so begeistert von der Bibel, weil ich im Januar wieder eine neue Bibel gekauft habe, eine englische Bibel, und den Ehrgeiz habe, sie in diesem Jahr komplett durchzulesen. Ist ziemlich harter Tobak, also jeden Tag so 4 Kapitel. Das geht schon ein bisschen an die Substanz. Und wenn ich dann 2, 3 Tage habe nicht lesen können, weil ich im Dienst unterwegs war und nicht 2 Bibeln mitschleppen wollte, meine deutsche und meine englische, da muss ich dann 8 oder 12 Kapitel lesen, wenn ich jetzt am Montag wieder zu Hause bin. Aber es ist fantastisch, den Geist der Schrift zu atmen, wenn man so die ganze Bibel liest. Und dann kommt die ganze Wahrheit und diese Schönheit der Offenbarung Gottes an mein Herz ran. Und das stärkt den Glauben. Und das müssen wir ständig zu uns nehmen. Stellt euch mal vor, der Herr hat mir das vor ein paar Wochen so als Bild gegeben. Stellt euch mal vor, ihr dürftet oder ihr müsstet nur von dem Sonntagsmahl leben, was zu Hause am Sonntag als Festmahl zubereitet wird. Am Sonntag der tolle Braten, Drei-Gänge-Menü mit Vorsuppe, mit tollem Essen, mit Nachspeise. Und ihr schwelgt so richtig, ihr habt Gäste da, die Kerze steht auf dem Tisch, ihr habt genug Zeit, ihr könnt euch da so richtig ergehen. Aber dann ist zappenduster. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Nothing. Gefastet. Und am Sonntag dürft ihr euch wieder richtig satt essen und dann am Montag wieder nichts. Und das Tag ein, Tag aus. Wie gesund wärt ihr? Könnte man damit leben? Never. Aber genau so machen wir es geistlich. Der Sonntag ist wie ein Festmahl geistlich gesehen. Da essen wir nicht alleine die geistliche Speise, sondern in Gemeinschaft. Da essen wir nicht nur ein Eingängemenü, sondern ein vielgängiges Menü. Da ist der Lobpreis, da ist die Predigt, da ist das Gebet, da ist die Gemeinschaft, da ist das gemeinsame Essen. Da schwelgen wir in diesem Festmahl. Und dann kriegt der geistliche Mensch am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag wieder nichts. Und am Sonntag gibt es wieder das Festmahl. Können wir damit überleben geistlich? Nein. Da wird Glaube unterhöhlt. Aber wir können auf den Sonntag verzichten, wenn wir Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag Schwarzbrot zu uns nehmen. Der Sonntag ist der I-Punkt, ist das Festmahl. Natürlich genießen wir das. Aber geistlich wachsen und überleben tun wir, indem wir jeden Tag die Grundnahrungsmittel zu uns nehmen, Schwarzbrot essen. Das ist das, was uns den Glauben stärkt und uns bewahrt. Und dazu gehört auch, dass wir nicht nur uns dem Wort aussetzen, sondern dem personifizierten Wort an Jesus dranbleiben und die Gemeinschaft mit ihm leben. Also wir nehmen den Kampf auf gegen den Unglauben durch die Beziehung zu Jesus, die wir pflegen, durch das Wort Gottes, was wir jeden Tag zu uns nehmen. Und jetzt kommt diese letzte Konsequenz, die mir so wichtig ist. Wenn Gott gut ist, wenn wir dann aus Glauben leben und unseren Glauben immer wieder stärken im Alltag und damit in der Fülle Gottes leben, dann können wir groß träumen. Meine These ist, unsere Träume, unsere Hoffnungen an die Zukunft spiegeln wider, was wir über Gott denken. Nochmal die These. Unsere Träume, unsere Hoffnungen an die Zukunft spiegeln wider, was wir über Gott denken. Sag mir, was du von der Zukunft erwartest, und ich sage dir, was du über Gott denkst. Heiße These. Lass mich ein bisschen darüber nachdenken. Wenn wir die Mentalität von Waisenkindern verinnerlicht haben, dann ist das was völlig anderes, als wenn wir die Identität von Kindern, von Söhnen und Töchtern Gottes verinnerlicht haben. Wenn wir so vor Gott leben, wie Waisenkinder in einer Familie leben, dann sind wir tief in unserem Herzen immer von Angst bestimmt, immer von Sorge bestimmt. Ein Waisenkind ist sich meistens seiner selbst nicht wirklich sicher. Es muss immer für sich selbst sorgen. In seinen Träumen geht es immer wieder um die Frage, wie überlebe ich und wie bekomme ich mein Schäfchen ins Trockene? Also wie kann ich Vorsorge treiben, dass es mir wirklich gut geht? Das ist das, was ein Waisenkind erlebt hat. Es lebt eben nicht in der Familie, wo die Eltern dafür sorgen, wo alles selbstverständlich da ist, sondern es muss immer gucken, werde ich auch genug bekommen? Ist genug für mich da? Sind die Menschen um mich herum zuverlässig? Und damit ist eine Grundunsicherheit im Leben eines Menschen. Aber wenn wir bei Gott angekommen sind als Söhne und Töchter, dann sind wir wirklich sicher. Dann sind wir geborgen. Und dann können wir auf die Zukunft losgehen, weil wir wissen, ja, er sorgt für uns. Ich muss mir keine Gedanken über das Morgen machen. Ich habe gute Eltern gehabt. Ich habe mir als Kind nie, nie Sorgen darum gemacht, ob wir abends auch genug zu essen bekommen würden. Es war einfach da. Ich habe keinen Gedanken daran verschwendet, ob ich heute Abend hungrig ins Bett gehe. Meine Eltern haben für alles Sorge getragen. Und das hat mir ein gewisses Standing gegeben in der Familie, mir Sicherheit gegeben. Und ich musste mir keine Angst vor der Zukunft machen. Ein Waisenkind erlebt es völlig anders. Und das Übertragen auf Gott bringt uns eben zu dieser Einsicht, dass es ganz klar darum gehen muss, dass wir eine Waisenkind-Mentalität ablegen müssen und verstehen müssen, dass wir berufene Kinder, Söhne und Töchter des himmlischen Vaters sind. Und genau darum geht es Jesus in unserem Text. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, sagt Jesus. Er will, dass wir Kinder sind, Söhne und Töchter sind vor dem himmlischen Vater. Oder in Vers 24 spricht er seine Jünger an mit den Worten, meine Kinder. Er lässt sie also genau diese Identität spüren. Ihr seid meine Kinder, Kinder des lebendigen Gottes, Söhne oder Töchter. Und ihr seid nicht Waisenkinder, die irgendwie nach Zuwendung lechzen müssen. Das ist meine, das ist deine Identität. Ich bin ein Sohn des großen Gottes. Ich lebe für ihn, vor ihm in dieser Welt. Ich bin sein Repräsentant, ein Erbe des Vaterhauses in dieser Welt. Ich bin sein verlängerter Arm in dieser Welt. Könnte einer das mal sagen? Ich bin ein Sohn oder eine Tochter des lebendigen Gottes? Sprecht das mal aus. Sprecht euch das mal zu. Ich hatte große Probleme für viele Jahre, solch einen Satz zu sagen, weil ich immer nur dachte, das ist ein bisschen überkandidelt. Ich bin ein Kind Gottes, ja, aber ein Sohn Gottes, es gibt nur einen Sohn Gottes. Aber genau das ist das, was Paulus in Römer 8 sagt. Ich bin ein Sohn meines himmlischen Vaters. Und seitdem ich das bewusst sage, hat das was mit mir gemacht. Und du bist eine wunderbar gemachte Tochter deines himmlischen Vaters. Kein Waisenkind, sondern ein Kind, das Teil, danke, dass du mich bestätigst, das Teil der Familie Gottes ist. Und was meint ihr, was der Vater sich freut, wenn er Söhne und Töchter als Gegenüber hat, die vor ihm stehen mit geradem Rücken, die ihm in die Augen schauen, in Anführungsstrichen, ihn anbeten, ihn lieben, die ihn ernst nehmen. Ich hier Kind, ich hier Sohn, du da mein Vater. Und wir gemeinsam verändern diese Welt. Du bist wer vor deinem Gott. Damit sind wir bei den Träumen im Reich Gottes. Ich will euch einige dieser Träume noch kurz mitgeben. Wir fangen an, groß zu träumen. Ich stelle euch den Mose vor, Mose, der träumte von dem Land, in dem Milch und Honig flossen. Seine Überzeugung war, Gott will Israel aus Ägypten herausführen. Ihr kennt die Geschichte. Er hat ein wunderbares Land für uns vorbereitet. Wir haben Zukunft. Mit diesem Traum war Mose unterwegs. Er war Gott begegnet. Er wusste, Gott ist gut. Und er hat gute Ziele für uns. Und jetzt träumte Mose von diesem verheißenen Land. Und dieser Traum entspricht genau dem Wesen Gottes. In seiner Güte will Gott uns Gutes tun. Er hat gutes Land für uns. Er will uns Raum zum Leben geben, wie er Israel Raum zum Leben geben wollte. Er will uns ausstatten mit allem, was wir brauchen. Ja, er will uns mehr geben, als wir zum Leben brauchen. Er kreiert Überfluss, der uns befähigt, mit anderen zu teilen. Wisst ihr, dass dieser himmlische Vater ein großzügiger Vater ist? Kein knickriger Vater. Ein großzügiger Vater, der gerne teilt, der Überfluss kreiert. Woher wissen wir das? Na, wir schauen jetzt raus in den Frühling und wir sehen die Farben und Formen und gehen in Urlaub und staunen über diese Schöpfungsvielfalt. Und dann lesen wir in der Schrift, was geschieht auf der Hochzeit zu Kana? Da macht Jesus aus Wasser Wein. Und was geschieht beim großen Fischzug? Die haben nur so viele Fische gefangen, wie sie an dem Tag auch wirklich essen konnten. Nein, sie haben so viel gefangen, dass die Schiffe unterzugehen drohten. Was zeigt uns das? Das ist eine Botschaft, die Jesus hier zeichenhaft seiner Gemeinde mitgab. Das war nicht zufällig jetzt, sondern es war eine bewusste Botschaft. Ich bin der Gott des Überflusses, der euch segnen will, der euch versorgen will mit allem, was ihr braucht. Gott ist kein knickriger Gott. Knickrig, sagt man das hier auch? Wisst ihr, was damit gemeint ist? So der Sparfuchs oder so. Gott ist großzügig. Und ich darf darauf vertrauen, dass alles, was ich zum Leben brauche, mir von ihm gegeben ist. Das Problem ist nur, dass diesen Absichten Gottes diese gefallene Welt gegenübersteht mit all ihren ungerechten und gottesfeindlichen Strukturen und mit all den Abgründen unseres Herzens. Darum ist das Erleben des Gutseins Gottes immer so umkämpft und so gebrochen und noch nicht ganz wirklich sichtbar und darum immer auch ein Gegenstand der Hoffnung, dass Gott durchkommt mit seiner Versorgung und Güte in einer Welt, die ebenso ganz anders tickt. Und wir sind nun berufen, in unseren Träumen das Wesen Gottes wiederzuspiegeln. Als Söhne und Töchter des himmlischen Vaters ist es total angemessen, zum Beispiel davon zu träumen, dass er im Rahmen dieser ungerechten und gesellschaftlichen Umstände für deine alltäglichen Bedürfnisse sorgt. Gott will, dass du eine gute Arbeitsstelle hast, dass du einen erholsamen Urlaub bekommst. Er will, dass es deinen Kindern gut geht und sie gefördert werden. Er will dir so viel Überfluss geben, dass du begeistert den Zehnten ins Reich Gottes geben kannst. Und er möchte, dass es in unseren Städten und in diesem Land eine gute Lebensgrundlage für alle Menschen gibt. Das ist auf dem Herzen Gottes. Er will, dass es seinen Geschöpfen gut geht und aller Mangel ausgefüllt ist. Das ist auf dem Herzen Gottes. Und daran brauchen wir nicht zu zweifeln. Das dürfen wir von ihm abrufen. Darum dürfen wir groß von ihm denken und eine Erwartung an ihn haben. Auch eine Erwartung haben, dass er uns unser Leben weiterentwickelt und uns gebraucht zu seiner Verherrlichung. Soll ich es euch noch sagen hier? Ich weiß nicht, ob ich das beim letzten Mal beim Leiterseminar thematisiert habe, dass es interessant und wichtig ist, so ein Mission Statement für sich zu schreiben und seine Erwartungen an Gott zu formulieren. Was ist meine Lebensberufung? Was darf ich erwarten, was Gott auch durch mich tun möchte? Ich habe solch ein Mission Statement für mich geschrieben und dabei fragt man sich, was soll mal über mein Leben ausgesagt werden? Was soll mich ausgemacht haben? Und ich habe mal geschrieben für mich, meine Mission ist das Wecken von Leidenschaft für den dreieinen Gott und die Förderung des Reiches Gottes in allen gesellschaftlichen Bereichen. Das ist mein Traum, dass ich mit meinem Leben Leidenschaft und Begeisterung für Gott wirken kann. Und dass das Reich Gottes wächst in aller Großzügigkeit, dass Gott die Dinge verändert. Das macht meinen Traum aus. Das ist mein Mission Statement. Dafür stehe ich. Weil ich weiß, dass Gott gut ist. Dann möchte ich, dass das mein Leben ausdrückt. Und weil ich das eben so denke, ist meine Vision für die Zukunft das, dass wir noch viel mehr christliche Kindergärten und Schulen gründen werden, eine christliche Volkshochschule in Berlin, dass viel mehr Führungskräfte, Christen in Führungspersönlichkeiten werden und wichtig Verantwortung nehmen in der Gesellschaft, dass einfach Gott in seiner Großzügigkeit uns hilft, dieses Land, unsere Städte zu entwickeln. Darüber werde ich morgen noch mehr sagen. Und das alles ruht in dem Gedanken, Gott ist gut. Und ich darf groß von ihm denken, dass er für dieses Land, für unsere Stadt, für unsere Gemeinde Sorge trägt. Aber was für einen Blick habe ich von Gott? Wenn Gott wirklich gut ist, dann darf ich das erwarten, oder? Ist das zu kleinkariert gedacht? Dass er die Dinge verändern kann und dass er dich und mich dazu gebrauchen kann. Was träumst du von ihm? Was erwartest du von der Zukunft? Dass die Kreuzgarnitur etwas schöner wird, das Auto paar PS mehr hat? Oder träumst du mit mir davon, dass Gott Großes tun kann in unserer Stadt Oberhausen hier und an deinem Arbeitsplatz? Ein zweiter Traum, der Traum, den die Jünger Jesu träumten. Sie träumten von Gott gebraucht zu werden zur Heilung und Befreiung von Menschen. Denn das sahen sie an Jesus. Jesus nahm sich in seiner Güte der Kranken an, der Gebrochenen. Er sandte seine Leute aus, rüstete sie aus, beauftragte sie zu heilen. Und sie waren dann unterwegs. Und das machte total das Wesen Jesu aus. Dazu war er gekommen, die Kranken zu heilen. Jesaja 53. Er lud auf sich unsere Krankheit, unsere Schmerzen. Die Strafe lag auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das macht das Wesen Jesu aus. Darum ist es so angemessen, dass wir als Söhne und Töchter des himmlischen Vaters davon träumen, dass der Vater uns persönlich wiederherstellt. Jesus uns wiederherstellt, wo wir gebrochene Persönlichkeiten sind, wo wir unheil sind in uns selbst. Oder auch körperliche Gebrechen haben. Und wir träumen wie selbstverständlich angesichts des Wesens Jesu davon, dass er uns gebraucht, Heilung und Hilfe im Leben von anderen Menschen zu wirken. Ist das angemessen zu träumen? Ist das angemessen davon zu träumen, dass Gott dich gebrauchen kann, Menschen Heilung und Leben zu bringen? Warum ist es angemessen? Weil es das Wesen Jesu ist, der uns heilen will. Und weil Jesus uns gesandt hat, weil Gott gut ist. Und jetzt lasst uns doch mal gemeinsam träumen für Oberhausen. Lass uns doch mal gemeinsam träumen, dass du rausgehst auf die Straße und begegnest einem kranken Menschen und legst ihm die Hand auf und betest mit ihm und er wird gesund und er bekehrt sich zu Jesus. Darf ich so träumen? Darf ich so träumen? Warum? Weil es in seinem Wort steht. Und jetzt die Frage, treiben wir Erfahrungstheologie oder treiben wir Worttheologie? Erfahrungstheologie würde sagen, habe ich in den letzten 20 Jahren erlebt, nicht erlebt, warum soll ich es morgen erleben? Oder ich fange an zu sagen, Gott, du bist gut. Du bist real, Jesus, du hast es alles vorgemacht, es ist auf deinem Herzen, es ist dein Wesen, du hast deine Kirche damit beauftragt. Ich will das, Jesus. Ich bin dein Sohn, ich bin kein Waisenkind, ich bin dein Sohn, ich bin deine Tochter. Befähige du mich, lass mich aufstehen und Heil und Leben bringen. Ich bete mehr und mehr, je älter ich werde, Herr Jesus, lass mich einer sein, der Leben spendet, der Leben weitergibt. Und Leben weitergeben ist so viel mehr als gute Ratschläge weitergeben oder Weisheiten von sich geben. Leben weitergeben heißt, einen Menschen anzünden, einen Menschen berühren in seinem Herzen durch die Gnade Gottes. Einen Menschen ermutigen und aufbauen, sodass er den Eindruck hat, Gott wirkt an ihm. Leben weitergeben heißt, einem Menschen von Jesus erzählen und er wird Christ. Mit ihm zu beten und er wird gesund. Magst du das zu träumen? Wenn du heute Abend im Bett liegst und den Tag überdenkst, könnten wir nicht gemeinsam davon träumen, dass es morgen geschieht oder übermorgen? Dass der Herr eine Salbung auf dein Leben legt und dass durch dich Zeichen und Wunder geschehen. Darf ich so träumen? Ich darf. Darfst du so träumen? Du darfst, weil Gott gut ist. Nur deswegen. Und dazu muss ich nicht noch erst Theologie studiert haben und einen Heiligenschein durch die Gegend tragen, sondern das wird die Botschaft sein. Morgen Abend, glaube ich, in Jesus ist der Preis dafür bezahlt. Es ist bezahlt. Es ist unser Erbe. Aber wir leben in einer Zeit des Unglaubens, in einer Welt des Unglaubens, in einer westlichen Kirche des Unglaubens. Und ich möchte so gerne, dass hier eine Gemeinde aufsteht, die anfängt, nicht Erfahrungstheologie zu treiben und nachzuplappern, was eine westliche Theologie uns seit Jahrhunderten vermittelt, sondern dass wir zurückkehren zu den Anfängen und sagen, Gott, wenn du wirklich gut bist und wenn es wahr ist, dass ich dein Sohn und deine Tochter bin und wenn es wahr ist, dass diese Welt ohne dich zugrunde geht und wenn es wahr ist, dass du mich hineinsendest in diese Welt, ist das wahr? Ist das alles wahr? Dann träume ich davon, dass Leben von mir ausgeht. Und nicht nur in den heiligen Räumen der Gemeinde, sondern wenn du morgen, nee, morgen nicht, hast du frei wahrscheinlich, am Montag an die Arbeitsstelle zurückkehrst, dass du nicht nur deinen Job machst, sondern spürst, wie dein Leben fließt von dir. Dass die Arbeitskollegen sich immer umschauen und irgendwie den Kontakt zu dir suchen, weil sie spüren, von dir geht Leben aus. So die Erfahrung, die meine Frau in der Schule machen darf, sie ist so der ruhende Pol in der Lehrerschaft und irgendwie alle sind ihr zugetan und weil sie spüren, davon geht Liebe aus, davon geht Fürsorge aus. Diese Person ist nicht bedrohlich, die strahlt nur etwas aus. Ich kann nur profitieren. Das ist unsere Berufung. Von uns geht Leben aus, weil Gott gut ist. Und diesen Traum möchte ich mit euch weiter träumen. Und der letzte Aspekt eben, wir dürfen wie Paulus davon träumen, dass alle Menschen das Evangelium hören können. Das ist das, was den Paulus ausgemacht hat, durch und durch. Und er trug die Last einer verlorenen Welt auf seinen Schultern. Da dürfen wir träumen davon, dass Oberhausen sich verändert, dass hier viele Menschen zum Glauben kommen. Ja, nicht nur wir dürfen davon träumen, wir müssen davon träumen. Das ist doch die Leidenschaft unseres Herrn. Warum ist er denn gestorben? Um die Verlorenen zu retten. So einfach. Deswegen darf ich groß träumen für Oberhausen und nicht klein, weil mein Gott gut ist, weil er die personifizierte Liebe ist. Darum dürft ihr davon träumen, dass ihr hier anbauen müsst, dass ihr Tochtergemeinden gründen dürft. Ja, ganz klar, ohne dem geht's doch gar nicht. So, so selbstverständlich. Kann man eigentlich anders als groß träumen, als ein Nachfolger Jesu? Wenn ich wirklich Ebenbild Gottes bin, wenn Jesus in mir Wohnung gemacht hat, dann träume ich seine Träume. Ich zeige euch meinen Traum. 23 Gemeinden in Berlin, für jeden Bezirk Berlins. Ich habe es, glaube ich, im letzten Jahr schon gezeigt. Die Leute sagen mir, du bist verrückt. Und ich sage ihnen, nein, ich bin verrückt, nicht verrückt, ich bin ein Träumer. Ich bin ein Sohn meines himmlischen Vaters und ich weiß, dass er Berlin liebt und dass er Berlin heimsuchen möchte. Wann, weiß ich nicht. Ob ich das sehen werde, dass wir 23 Gemeinden gegründet haben oder ob es meine geistlichen oder natürlichen Kinder erleben werden, ist doch völlig egal. Ich wünschte mir, morgen würde es geschehen. Aber das ist das Problem des Herrn, wann er das tut. Aber ich möchte zu denen gehören, die träumen und die tun und beten und arbeiten und dann auf den Herrn warten. Und ich bin da ganz sicher, das freut meinen Vater. Das ist der Pulsschlag des Geistes Gottes, der da in uns lebt. Was sind deine Träume? Wovon träumt ihr als Gemeinde? Verankert eure Träume in dem Gutsein Gottes. Verankert sie nicht in eurem Ehrgeiz. Ich kann auch aus Ehrgeiz träumen. Ich kann auch aus Macht träumen oder Machtambitionen träumen. Das ist alles etwas, was unters Kreuz muss. Das ist nicht unser Weg. Aber den Pulsschlag Gottes aufnehmen. Und dann anfangen, seine Träume zu träumen, verankert in dem Gutsein Gottes, verankert in meiner Berufung, verankert in meiner Identität als Sohn und Tochter des lebendigen Gottes, verankert in wirklicher Liebe zu den Menschen dieser Stadt. Dann träumen wir groß. Und dann werden wir erleben, wie Gott Ja sagt zu unseren Träumen und sie einlöst zu seiner Zeit. Amen.